In Johannes 7, ab Vers 31. Als er nun in Johannes 13, 31. Als er nun hinausgegangen war, spricht Jesus: Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Und Gott ist verherrlicht in ihm. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst. Und sogleich wird er ihn verherrlichen. Ein ganz dramatischer Wechsel. Der Verräter ist weg. Und die ganze Atmosphäre ändert sich im Obersaal. Und jetzt weist der Herr Jesus darauf hin, dass er, der Menschensohn, verherrlicht ist. Wie ist das zu verstehen? Nun, wir haben schon gesehen, wie sich vieles in Kapitel 13 spiegelt mit dem, was wir dann in Johannes 17, in dem Gebet des Sohnes zum Vater, finden. Und zwar sagt der Herr Jesus dort im Gebet in Johannes 17, Vers 1, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrliche. So wie du ihm Gewalt gegeben hast über alles Fleisch. Und dann Vers 4, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun, verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jetzt zunächst, er sagt in Vers 4, ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast. Aber das sagt ja der Herr Jesus noch vor dem Kreuz. Wie kann man das erklären? Und da ist es einfach wichtig, vom jüdischen Hintergrund her zu kommen. Im Hebräischen kennt man das sogenannte prophetische Perfektum. Das prophetische Perfekt. Das gibt es auf Deutsch nicht. Und zwar, dass man etwas Zukünftiges abgeschlossen beschreibt. Und das ist auch die Erklärung, warum zum Beispiel Jesaja 53 so in der Vergangenheitsform übersetzt werden muss. Er war verachtet von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und für nichts geachtet. Doch um unsere Übertretungen willen war er verwundet. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm. Ja, aber das schreibt Jesaja 700 Jahre vor der Kreuzigung. Und es wird so vollendet vorgestellt. Nun, wenn man Hebräisch lernt, also Althebräisch, im Neuhebräischen gibt es das nicht mehr, dann lernt man diese Kategorie des prophetischen Perfekts. Und das wird viel mehr, als man denkt, in den Propheten verwendet. Etwas Zukünftiges wird bereits als abgeschlossen beschrieben. Und das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist der, dadurch soll die Sicherheit vorgestellt werden, wie gewiss alles in Erfüllung gehen wird. Und der Herr Jesus stellt sich hier eigentlich schon hinter das Kreuz. Das war nicht irgendwie etwas, wo man denken musste, oh, würde er dann das wirklich schaffen? Wird er bis zum Schluss durchhalten? All diese Leiden? Nein, das war absolut gewiss. Dieses Werk wird zustande kommen. Und darum ist Jesaja 53 schon in vollendeter Form geschrieben, 700 Jahre vor Christus. Und hier am Vorabend sagt der Herr, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Ich habe das Werk vollbracht. Obwohl er dann erst am nächsten Tag sagen wird, es ist vollbracht. Johannes 19, Vers 30. Und eben darum kann er hier in Johannes 13 bereits sagen, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Und Gott ist verherrlicht in ihm. Und zwar ist natürlich auch zu sehen, wie ist der Herr Jesus an diesem Abend mit Judas, dem ärgsten Verräter, umgegangen. Das hat nicht nur die Bosheit des Menschen ans Licht gebracht, sondern auch gezeigt, wie wunderbar der Sohn Gottes ist. Der so mit seinem Todfeind umgeht. Und da wird seine Herrlichkeit, wie wunderbar er ist, wird darin sichtbar. Und dann am Kreuz selber noch viel mehr. Also, der Jesus hat nicht nur einfach gemacht, was der Plan Gottes war, sondern die Art und Weise, wie er das gemacht hat. Das war ja so wunderbar. Und darum kann er sagen, jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht. Und dadurch, dass der Herr Jesus so wunderbar gehandelt hat, indem wie er ans Kreuz ging, wie er am Kreuz war, wurde dadurch Gott verherrlicht. Und zwar auf eine Art und Weise, wie Gott noch nie verherrlicht worden ist. So etwas haben wir noch nie gesehen. Und wäre das alles nicht geschehen im Zusammenhang mit Golgatha, hätten wir nie konkret erfahren können, wie wunderbar Gott ist. Es gibt manchmal Menschen, die sagen, also ich habe eine Frage, aber ich glaube, es gibt keine Antwort darauf. Warum konnte der Sündenfall stattfinden? Warum hat Gott das nicht verhindert, dass es überhaupt einen Sündenfall geben konnte? Warum hat Gott überhaupt erlaubt, dass Luzifer, dieser Engel, noch vorher fallen konnte? Warum hat er das nicht verhindert? Und dann das ganze Elend, das durch den Sündenfall entstanden ist. Ja, natürlich hätte Gott auch eine ganz andere Welt machen können, wo das nicht geschehen wäre. Ja? Aber obwohl Gott mit dem Bösen ja nichts zu tun hat und er hat nicht den Sündenfall bestimmt, sondern der Mensch hat das in seiner eigenen Verantwortung ausgelöst. Aber dadurch, dass die Menschheit so tief gefallen war, konnte umso mehr deutlich werden, wie wunderbar Gott ist, der bereit ist, seinen Sohn, seinen einzigen Sohn, hinzugeben in Tod und Grab für Sünder. Und das wird Gegenstand der Anbetung sein in alle Ewigkeit. Aber eben gerade dadurch, dass dieses Elend stattgefunden hat, konnte eben umso mehr sichtbar werden, wie Gott ist und wie er mit Sündern umgeht und solchen Sündern noch Gnade anbietet. Jetzt ist der Sohn des Menschen verherrlicht und Gott ist verherrlicht in ihm. Und jetzt kommt eine nächste Stufe. Wenn Gott verherrlicht ist in ihm, durch dieses wunderbare Werk am Kreuz, wird auch Gott ihn verherrlichen, in sich selbst. Und das geschah insbesondere am dritten Tag. Da wurde der Jesus auferweckt aus den Toten und 40 Tage später ist er als Mensch zurückgegangen in die Herrlichkeit des Himmels und er wurde von Gott begrüßt mit den Worten, setze dich zu meiner Rechten, bis ich lege die Feinde als Schemel deiner Füße. Du bist Hoherpriester nach der Ordnung Melchisedeks. Und der Herr Jesus hat als Mensch den höchsten Platz, den es gibt, nämlich den Platz auf Gottes Thron in der himmlischen Herrlichkeit angenommen. Also so hat Gott ihn verherrlicht in sich selbst. Und davon spricht der Herr Jesus auch in Johannes 17. Da sehen wir wieder, wie sich das alles spiegelt. In Johannes 17, Vers 5 sagt er, und nun, verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jetzt spricht der Herr Jesus über die Ewigkeit vor der Erschaffung der Welt und über diese Gemeinschaft zwischen dem ewigen Vater und dem ewigen Sohn, von der wir ein bisschen gehört haben heute Morgen. Und jetzt sagt der Herr Jesus, dass wenn er jetzt als Mensch zurückkehren wird in den Himmel, dass er als Mensch wieder diese Herrlichkeit hatte, die er als der ewige Sohn schon hatte, vor Grundlegung der Welt. Und das wird eben darin ausgedrückt, wenn Gott verherrlicht ist in ihm, wird auch Gott ihn verherrlichen in sich selbst. Und dann wird hinzugefügt, und sogleich wird er ihn verherrlichen. Also diese Verherrlichung Gottes, die würde nicht, sagen wir, nach vielleicht 2000 Jahren erst geschehen, wenn dann einmal der Messias kommen wird in den Wolken des Himmels, um das messianische Königreich aufzurichten. Nein, nicht noch eine Zwischenzeit. Sogleich wird er ihn verherrlichen, nämlich am dritten Tag, 40 Tage später, und dann Verherrlichung im Himmel. Auch wenn das Friedensreich auf Erden noch verschoben ist, auf lange Zeit später, von da aus gesehen, seine Verherrlichung sollte sogleich geschehen. Und dann Vers 33, Kinder. Eigentlich steht hier im Griechischen Technion, und das heißt Kindlein. Das ist kleiner als Kind. Technon, das ist das Wort für Kind. Aber Technion, Ion, ist die Verkleinerung, wie Li auf Deutsch, ja? Hans Li. Ich meine auf Schweizerdeutsch, ja? Und im Süddeutschen der Hansle. Das ist das Gleiche. Das ist die Verkleinerungsform am Schluss. Und Kindlein, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch. Ihr werdet mich suchen, und wie ich den Juden sagte, wohin ich gehe, dahin könnt ihr nicht kommen. So sage ich jetzt auch euch. Warum nennt er diese gestandenen Männer Kindlein? Weil sie in dieser Situation und in dieser Ahnungslosigkeit, in der sie nach wie vor standen, wie kleine Kinder waren, die sie auch nicht bewusst waren, all der Gefahren, die jetzt in dieser Nacht auf sie warteten. Und sie waren irgendwie wie freiwillig. Und schlagen wir dazu auf Lukas 22, wo der Herr Jesus zu Petrus und eben allen Jüngern gesagt hatte, Lukas 22, Vers 30 in der Mitte. Der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Der Satan hat einen Plan gehabt mit diesen 11 Aposteln, nicht nur mit Judas. Lukas 22, 30 in der Mitte. Ach so. Ja, das hängt damit zusammen. In meiner Bibel steht die Zahl 31 da nicht. Verzeihung. Ja, das ist 31. Der Herr aber sprach: Simon, Simon, sieh, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Also er wollte testen, was ist echt und was ist eben nur Beigemüse, würden wir sagen, was verbrannt werden soll. Und das ist also eine Absicht, nicht nur in Bezug auf Simon Petrus, sondern auf alle elf. Aber Simon steht ganz besonders im Visier. Darum sagt der Herr: Simon, Simon. Und dann weiter: Ich aber habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Und du, bist du einst umgekehrt, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm: Herr, mit dir bin ich bereit, auch ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Also es war ein Angriff auf alle. Und darum nennt der Herr Jesus sie hier Kindlein. Noch eine kleine Zeit bin ich bei euch. Es sollten wirklich nur noch Stunden sein, bis der Herr sterben würde. Sie waren sich dessen nicht bewusst. Und das ist diese kleine Zeit. Und er sagt: Ihr werdet mich suchen. Und wie ich den Juden sagte, wohin ich gehe, dahin könnt ihr nicht kommen. Und das sehen wir schon in Johannes 7, Vers 34, hat der Herr Jesus das führenden Juden gesagt. Johannes 7, Vers 33, das war 6 Monate früher an dem Laubhüttenfest im Jahr 31. Da sprach Jesus: Noch eine kleine Zeit bin ich bei euch. Da waren es noch 6 Monate. Und jetzt, wo er sagt, eine kleine Zeit, sind es noch Stunden. Und ich gehe hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden. Und wo ich bin, dahin könnt ihr nicht kommen. Und sie verstehen überhaupt nicht, was er meint. Vers 35, die Juden sprachen nun zueinander, wohin will dieser gehen, dass wir ihn nicht finden können? Will er etwa in die Diaspora der Griechen gehen und die Griechen lehren? Sie meinten, vielleicht geht er ins Ausland zu den zerstreuten Juden in der Diaspora, in der Zerstreuung, und lehrt dann die griechischsprachigen Auslandjuden. Sie verstanden das nicht. Und auch in Johannes 8, Vers 21, da hat der Herr Jesus das auch nochmals zu führenden Juden gesagt. Er sprach nun wiederum zu ihnen, ich gehe hin und ihr werdet mich suchen und werdet in eurer Sünde sterben. Wohin ich gehe, dahin könnt ihr nicht kommen. Sie verstehen das auch nicht. Da sagten die Juden, er will sich doch nicht selbst töten. Dass er spricht, wohin ich gehe, da könnt ihr nicht hinkommen. Also sie meinten, jetzt ist da irgendwie die Gefahr von Selbstmord. Sie haben nicht verstanden. Und der Jesus sagt, ich habe das den Juden gesagt. Wieso den Juden? Waren denn die Jünger keine Juden? Nun, das ist ganz wichtig im Johannesevangelium. Da kommt so oft der Ausdruck vor, die Juden, die Juden. Und es meint speziell die führenden Juden. Also das Johannesevangelium gebraucht den Ausdruck Juden in einem ganz besonderen Sinn. Und das geht übrigens zurück schon auf den Sprachgebrauch im Buch Nehemia. Aber eben, man muss einfach immer sich sagen, wenn man liest, die Juden im Johannesevangelium, aha, die führenden Juden. Und das, was für die Ungläubigen galt, sagt der Herr, gilt jetzt auch für euch Gläubige. Ihr könnt nicht dahin kommen. Und dann, Vers 34, sagt der Herr, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet. Ein neues Gebot, das Gebot der Liebe. Ich mag mich noch erinnern, als Teenager im Deutschunterricht, ja, sagte der Deutschlehrer, ja, das Liebesgebot, du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst, das hat erst Jesus Christus gebracht. Da habe ich gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Das ist ein Gebot im Alten Testament, in der Tora, können wir aufschlagen, 3. Mose 19, Vers 18. Da heißt es, du sollst dich nicht rächen und den Kindern deines Volkes nichts nachtragen, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Warum sagt dann der Herr, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebet? Das Neue ist nicht das Gebot der Liebe an sich, sondern die Qualität. Die Qualität in der Tora an Israel gerichtet war, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also man überlegt sich, was würde mir passen? Da muss ich überlegen, wie ist das jetzt für den anderen? Ja, immer dieser Vergleich. Und es bedeutet übrigens nicht, wie gewisse moderne Denker gemeint haben, ja, das ist ein Aufruf zur Selbstliebe. Wir müssen zuerst mal lernen, uns selber zu lieben. Erst dann können wir den Nächsten lieben. Aber das ist natürlich ein Betrug. Niemand muss lernen, sich selber zu lieben. Das machen wir sowieso. Also wir sind ja geborene Egoisten. Das kann ja keiner abstreiten. Und darum ist der Maßstab an einen Egoisten gerichtet. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, aber es gibt auch Leute, die hassen sich selber. Ja, es gibt Selbsthass. Und sogar Selbsthass ist ein Ausdruck von Selbstliebe. Man schaut sich an im Spiegel und denkt, diese hässliche Nase. Ich hasse mich. Ja, warum? Weil sie sich so selbst lieben, dass sie sich selber eine bessere Nase gönnen. Das ist nur eigentlich an der Oberfläche ein Hass, aber im Tiefsten kommt es aus einer Selbstliebe heraus. Und darum war der Maßstab, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber das müssen wir nicht erst lieben, das müssen wir uns auch unseren Kindern nicht zuerst beibringen, dass sie sich selber lieben, sondern eben, was man beibringen muss, dass man sich in andere versetzt und andere eben liebt. Aber der Jesus bringt etwas ganz anderes, von neuer Qualität, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebet. Das ist der Maßstab der Liebe des Sohnes Gottes. Und das übersteigt alles. Das Gesetz, die Tora, war am Sinai an ein Volk gegeben worden, das, wo die meisten gar nicht bekehrt waren. Und darum heißt es im Blick auf die Wüstenwanderung in 1. Korinther 10, an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Und an ein Volk, wo die meisten eben nicht erneuert waren durch neues Leben, wurde gesagt, du sollst, du sollst, du sollst, du sollst. Aber im Neuen Testament, wo wir die Gebote des Herrn Jesus haben an Wiedergeborene, ist der Maßstab viel höher. Also die Gebote im Neuen Testament, die sind auf einer ganz anderen Stufe. Nicht, liebe einen Nächsten wie dich selbst, sondern wie ich euch geliebt habe. Und das ist nur möglich mit der Kraft aus dem neuen Leben. Es geht gar nicht anders. Aber das ist das völlig Neue. Wiedergeborene, die werden angewiesen zu leben nach diesem neuen, ewigen Leben, das sie bekommen haben durch das Bad der Wiedergeburt. Und Vers 35, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ganz wörtlich erklärt da die Elberfelder, daran werden alle erkennen, dass ihr mir Jünger seid. Dass ihr Jünger seid, aber wirklich eben von dem Herrn Jesus ausgesehen, aus seiner Sicht, ihm würdig. Und das wird deutlich durch diese Liebe. Also im neuen Leben, das Vorbild des Herrn Jesus, der bis ans Kreuz ging, zum Maßstab hat. Vers 36, Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm, wohin ich gehe, dahin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Das haben wir eigentlich alles schon ausgelegt und wir haben gesehen, dass das wirklich eine Art Rettungsring war. Der Herr wusste, Simon wird ganz besonders angegriffen werden. Alle Jünger, aber Simon ganz besonders. Und er wird so zu Fall kommen, dass er an sich selber verzweifeln wird und denkt, was bin ich doch für einer? Jetzt bin ich verloren. Aber der Herr sagt ihm, du wirst mir später folgen. Und da konnte er wissen, ich werde einmal in die himmlische Herrlichkeit gehen. Er konnte also in solchen Momenten, wo er dachte, ich hab das Heil nicht, durfte er wissen, doch. Der Herr hat gesagt, bevor ich gefallen bin, bevor ich ihn verleugnet habe, hat er gesagt, du wirst mir einmal folgen in die himmlische Herrlichkeit. Das war ein Wort, an dem er sich festhalten konnte. 37. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Da haben wir also wieder zwei Fragen gehabt an diesem Abend. Mein Leben. Warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Mein Leben will ich für dich lassen. Jesus antwortet, dein Leben willst du für mich lassen? Wahrlich, wahrlich. Amen, Amen. Ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Der Herr macht klar, du wirst in dieser Nacht zu Fall kommen. Und Petrus wird all sein Selbstvertrauen auf sein eigenes Können verlieren. Aber um schließlich das volle Vertrauen in die Kraft des Herrn zu gewinnen. Er musste dieses Selbstvertrauen verlieren, um das Vertrauen auf den Herrn zu gewinnen. Und der Herr sagt, du wirst mich dreimal verleugnen, ehe der Hahn kräht. Und wer hat nicht schon die Frage gehabt? Wenn man liest in den Evangelien, da beginnt Petrus zu verleugnen, aber es ist noch nicht das zweite Mal. Und es sind noch nicht die drei Verleugnungen durch und schon kräht der Hahn. Aber hier steht, ehe der Hahn wird nicht krähen, bis du mich dreimal verleugnet hast. Das geht nicht auf. Widerspruch. Ich weiß, wie mir das einer schon mal gefragt hat vor 40 Jahren. Da habe ich gesagt, ich kann jetzt nicht gerade antworten, ich werde das später mal. Und dann ist das irgendwie wieder untergegangen und ich habe es nie beantwortet. Aber glücklicherweise habe ich es nicht beantwortet. Ich hatte die Antwort gar nicht damals. Und ich muss sagen, ich habe jahrzehntelang an dieser Frage herumgedacht und natürlich gelesen, was haben andere geschrieben. Und es gibt so viele Erklärungen. Und keine Erklärung war wirklich die Lösung. Und die Erklärung ist in der griechischen Grammatik zu finden. Da geht's auf. Das ist ein ingressiver Aorist. Und das werde ich morgen erklären. Ja. Und einfach kurz zeigen, wie alles in der Bibel harmonisch ist. Und wenn man auch 40 Jahre warten muss, bis die Antwort kommt, sie kommt hier oder dann droben. Aber ich möchte schließen mit Johannes 14, Vers 1a. Euer Herz werde nicht bestürzt. Warum sagt der Herr das? Weil er wusste, dass die Jünger eine unglaubliche Erschütterung erleben werden im Glauben. Und zwar aus verschiedenen Gründen, unter anderem, weil zwei führende Männer in dieser Nacht zu Fall kamen. Judas und Petrus. Wie ist das möglich, dass führende Leute, denen man Vertrauen geschenkt hat, zu Fall kommen? Und wenn so etwas geschieht, das gibt Erschütterung. Und es gibt manche Leute, die sagen, ich will mit dem Glauben nichts mehr zu tun haben. Wenn das so ist, und werfen Glaubensgut über Bord. Und der Herr hat diese beiden Beispiele eben so zugelassen, um eine wichtige Belehrung zu geben für die nächsten 2000 Jahre Kirchengeschichte. Er nimmt ja hier Abschied. Das sind die Abschiedsreden. Und das sollte in den weiteren 2000 Jahren immer wieder geschehen, dass führende Leute in der Christenheit, die gar keine Wiedergeborenen waren, auf schlimme Art zu Fall kommen und auch Wiedergeborene, wie ein Petrus. Und das erschüttert. Und darum sagt der Herr Jesus hier, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Jetzt gehe ich weg, ihr werdet mich nicht mehr sehen. Und jetzt müsst ihr das Vertrauen, das glaubende Vertrauen auf mich setzen, so wie ihr das auf Gott, den Vater, gesetzt habt in diesen ganzen vergangenen Jahren. Und nur da, durch die direkte Verbindung mit dem Herrn und mit dem Vater, ist es möglich, solche Erschütterungen im Glauben durchzustehen. Ja, dann fahren wir morgen weiter.